7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung, dieses Mal auf die Kalenderwoche 15. Da gibt es einen Staatsbesuch in den USA, erste Zahlen der US-Notenbanken und ein Quartalsfazit von Gerresheimer. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen die Wochenvorschau hier in Frankfurt. Am Donnerstag richten sich die Augen wieder auf den großen Turm im Frankfurter Osten. Die Europäische Zentralbank kommt für einen Zinsentscheid zusammen und welche Stimmen da im Vorfeld besonders deutlich zu vernehmen sind, darüber spreche ich mit Martin Pirkel, währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung. Hallo Martin.
Grüß dich Sabine.
Martin, es gab ja in den letzten Tagen schon Stimmen aus dem EZB-Rat, die Lockerungen bereits jetzt im April gefordert haben. Das ist aber im Moment nicht mehrheitsfähig, oder?
Ja, genau. Es gibt einige Stimmen im EZB-Rat, die für eine Zinssenkung bereits im April, also in der kommenden Woche, plädieren. Das sind zum Beispiel Italien mit Herrn Panetta, der sich auf diese Position bezieht. Er verweist auf die schwache Konjunktur im Euroraum zum einen und zum anderen darauf, dass die EZB nicht davon ausgeht aktuell, dass sich das Lohnwachstum noch steigert, sondern stabilisiert im Euroraum im laufenden Jahr. Und im Falle von Italien kommt sicherlich auch nochmal das Thema Staatsverschuldung dazu, die ja relativ hoch ist, weswegen man ein Interesse an einem niedrigeren Zinsniveau hat. Aber wie du schon angedeutet hast, das ist aktuell nicht die Mehrheitsmeinung im Rat, sondern andere Stimmen, etwa von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, deuten darauf hin, dass jetzt in der kommenden Woche noch keine Zinssenkung zu erwarten ist.
Wie begründet das denn Christine Lagarde?
Ja, sie hat Anfang März in Frankfurt eine vielbeachtete Rede auf einer Konferenz gehalten. Und dabei zwar verwiesen darauf, dass der Optimismus in der EZB steigt bezüglich der Inflationsentwicklung. Wir sehen ja weiterhin einen disinflationären Trend und nähern uns so langsam der Zielmarke von 2,0%, die EZB anstrebt. Auf der anderen Seite hat Lagarde eben auf den hohen zugrunde liegenden Preisdruck verwiesen, den man auch an der Kernrate beispielsweise ablesen kann, der nochmal deutlich höher ist als die Gesamtinflationsrate. Und eben gesagt, dass die EZB noch nicht ausreichend zuversichtlich ist, dass ihr Inflationsziel bis spätestens 2025 erreicht bei Zinssenkungen in diesem Jahr, dass man eben erstmal noch weitere Daten abwarten muss, dass sich die auch wie erwartet in die richtige Richtung entwickeln, bevor dann eben Zinssenkungen ein Thema sind, was dann mutmaßlich im Juni der Fall sein wird.
Was sind denn die Daten, auf die die Mitglieder im EZB-Rat besonders schauen und was ist da jetzt in den nächsten Monaten vielleicht auch zu erwarten, was für Klarheit sorgen könnte?
Ja, Lagarde hat in der bereits angesprochenen Rede 3 Punkte genannt, auf die EZB besonders schaut. Das eine ist, darüber haben wir ja schon kurz gesprochen, das Lohnwachstum, was relativ kräftig weiterhin ist in der Eurozone, aber eben nach Prognose der EZB nicht weiter zunimmt. Ob das auch tatsächlich der Fall ist, das muss man eben dann abwarten, ist zumindest die Position derjenigen, die sagen, jetzt im April ist es noch zu früh für eine Zinssenkung. Da wird mehr Klarheit Ende Mai herrschen, wenn am 23. Mai die Lohndaten fürs erste Quartal vorliegen. Dann wird man schauen, ob sich tatsächlich das Lohnwachstum stabilisiert. Im Folge dessen wird auch interessant sein, wie die Profitmargen der Unternehmen sich entwickeln. Gerade im Dienstleistungsbereich, wo eben der Faktor Arbeit ein besonders hoher Kostenfaktor ist, wird die Frage sein, wie weit Unternehmen die höheren Lohnkosten eben direkt an Kunden weitergeben können in Form von Preiserhöhungen oder ob sie es nicht können und dann eher niedrigere Profitmargen in Kauf nehmen müssen. Da spielt dann sicherlich auch nochmal die Eurokonjunktur eine Rolle, denn wenn es schwach läuft und die Nachfrage dementsprechend auch geringer ist nach Waren und Dienstleistungen, ist auch der Spielraum für Preiserhöhungen begrenzt. Und der dritte Faktor, den die EZB genauer im Blick hat, ist die Produktivitätsentwicklung im Euroraum, die derzeit eher schwach ist. Und was Lagarde in dieser Rede nicht erwähnt hat, aber sicherlich auch nochmal im Fokus der EZB liegt, erst recht nach den jüngsten Entwicklungen, sind die Preisentwicklungen an den Rohstoffmärkten, besonders bei Energiepreisen. Da hatten wir jetzt an Ostermontag einen Angriff der israelischen Armee auf das iranische Konsulat in Syrien, was die Befürchtung weckt, dass sich der Konflikt im Nahen Osten nochmal ausweiten könnte. Davor hatten wir ja auch schon im ukrainische Angriffe auf russische Ölinfrastruktur im Zuge des Krieges in der Ukraine. Von daher steigt momentan der Ölpreis und sollte sich das nochmal verstärken und eben zu einer größeren Krise ausweiten oder einer Konflikt im Nahen Osten sich ausweiten, dann könnte das auch nochmal zu einem Inflationsschub führen. Das wird sicherlich die EZB auch nochmal im Blick behalten.
Dann spulen wir mal gedanklich ein bisschen vor zu der EZB-Ratssitzung, die dann für Juni terminiert ist. Da stehen dann die Zeichen, wenn jetzt keine externen weiteren Schocks kommen, tendenziell eher auf Zinssenkung?
Genau, also darauf sind die Märkte fest eingestellt, aber auch die EZB hat sich da mehr oder weniger drauf festgelegt. Klar, man betont immer die Datenabhängigkeit und das ist sicherlich auch der Fall, weil wenn eben die Lohnentwicklung überraschend ausfallen sollte oder der Konflikt, wie eben angesprochen, im Nahen Osten sich nochmal auf weitere Länder ausweitet, etwa auf den Iran und es eben zu größeren Ölpreissteigerungen führt, dann könnte sich das nochmal etwas weitere Zukunft verschieben, die Zinssenkungen. Aber sofern es eben solche Überraschungen nicht gibt, dann dürfte es eine Zinssenkung im Juni geben.
Ja. Jetzt ist man ja relativ klar, was April und Juni angeht. Du sagst ja, die Märkte nehmen das ja auch großteils schon vorweg. Kann man denn auch schon so ein bisschen absehen, was dann die zweite Jahreshälfte bringen könnte?
Ja, also im Groben kann man sagen, es wird weitere Zinssenkungen geben, wenn es eben keine externen Schocks gibt. Den Vorbehalt hat man natürlich immer, aber wenn sozusagen alles in Anführungsstrichen normal läuft, dann wird es nicht bei einer Zinssenkung bleiben. Aber die Frage ist, wie viele Zinssenkungen es in diesem Jahr und auch zu Beginn des nächsten Jahres geben wird und in welchem Rhythmus und auch in welcher Größenordnung. Bei der Größenordnung hat man sich ein bisschen auf die 25 Basispunkte pro Zinssenkung eingestellt, auch an den Märkten. Da wird nicht damit gerechnet, dass es größere Zinsschritte gibt, außer Inflation fällt überraschend niedrig aus. Aber Stand jetzt geht man eher von gemächlichen Zinssenkungen um 25 Basispunkten aus. Und was das Tempo anbetrifft, da gibt es unterschiedliche Meinungen im EZB-Rat. Diejenigen, die jetzt sagen, April wäre eigentlich schon der optimale Zeitpunkt für die erste Zinssenkung gewesen, die sind dann auch tendenziell dafür, ein höheres Tempo nach der ersten Zinssenkung zu haben. Also beispielsweise 2 Zinssenkungen vor der Sommerpause, also nochmal im Juli eine weitere. Die andere Position, die eher vorsichtigeren möchten, eben mit Verweis auf den zugrunde liegenden Preisdruck lieber langsam, einmal, also vielleicht einmal im Quartal so in der Richtung lockern. Und deswegen, da gibt es noch unterschiedliche Meinungen. Und dass es da noch keinen Konsens gibt, das kann man auch so ein bisschen an Äußerungen von Lagarde absehen, die eben gesagt hat, es gibt da keinen Automatismus, sondern man muss von Sitzung zu Sitzung entscheiden, wie die Daten eben aussehen.
Das berühmte Aufsichtfahren, was man auch in der Politik immer mal wieder hört. Jetzt gibt es ja auch eine ganze Reihe von Marktbeobachtern, die regelmäßig die Kristallkugel polieren und versuchen, ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Womit rechnen die denn?
Ja, auch da gibt es noch nicht so ganz einheitliche Meinungen. Also es gab jetzt jüngst eine Umfrage unter Ökonomen, die Reuters durchgeführt hat. Der hat eine ganz hauchdünne Mehrheit von 51%, also knapper geht's nicht, gesagt. 4 Zinssenkungen um 25 Basispunkte im laufenden Jahr dürfte es geben. Die anderen 49% sagen weniger, mehrheitlich 3, aber manche sogar noch weniger Zinssenkungen. Von daher, das kann man so sagen, subsumieren. So 3 bis 4 ist so, was Ökonomen und auch die Finanzmärkte derzeit erwarten. Ja, und wenn wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, die führenden Wirtschaftsinstitute haben kürzlich auch ihr Frühjahrsgutachten vorgelegt und da auch nochmal eine Projektion zum Zinsniveau in der Eurozone abgegeben und sie gehen derzeit davon aus, dass sich der Einlagensatz, der liegt aktuell bei 4,0%, bis Frühjahr 2025 halbiert, also auf 2,0%. Da reden wir natürlich jetzt auch auf einem Zeithorizont von ziemlich genau einem Jahr, also da gibt es natürlich noch viel Unsicherheit. Aber tendenziell kann man sagen, dass das Zinsniveau nun Stück für Stück nach unten geht in der Eurozone.
Es bleibt also spannend und wir einigen uns einfach mal darauf, dass wir bis Frühjahr 2025 noch das ein oder andere Mal eine Zwischenbilanz ziehen, wenn wieder etwas mehr Klarheit herrscht. Vielen Dank schon mal für die Einschätzung. Das war die Stimme von Martin Pirkel, währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung. Schön, dass du bei uns warst.
Ja, vielen Dank.
Auch sonst stehen noch einige interessante Themen an in der kommenden Woche. Am Mittwoch gibt es ein Treffen von 2 Spitzenpolitikern. Japans Premierminister Fumio Kishida trifft den US-Präsidenten Joe Biden im Weißen Haus. Und der Besuch ist Teil einer knapp einwöchigen USA-Reise von Kishida. Die Reise soll die Allianz zwischen Japan und den USA festigen. Ein Streitthema gibt es allerdings auch. Der japanische Stahlkonzern Nippon Steel will ja für rund 14 Milliarden Dollar den US-Stahlproduzenten US Steel übernehmen. Und Biden lehnt das Kaufgeschäft ab, ebenso wie übrigens auch Donald Trump. Beide sind der Meinung, US Steel solle amerikanisch bleiben. Biden sagte dazu, der Konzern sei seit mehr als einem Jahrhundert eine Ikone der amerikanischen Stahlindustrie und es sei wichtig, dass er in einheimischen Händen bleibt. Kishida dürfte sich für den Deal einsetzen, zumal es auch für einen US-Präsidenten nicht so einfach möglich ist, eine Übernahme zu blockieren. Das ginge nur, wenn die Transaktion ein Oligopol schafft, den Wettbewerb behindert oder die nationale Sicherheit gefährdet. Und Beobachtern zufolge trifft das alles auf die geplante Übernahme von US Steel nicht zu. Am Donnerstag berichtet dann der Verpackungshersteller Gerresheimer über sein erstes Quartal und die Düsseldorfer haben im Vorfeld schon etwas Erwartungsmanagement betrieben. Bereits im Februar bei der Bilanzvorlage hatte Gerresheimer die Analysten auf einen schwachen Jahresstart eingestimmt. Entsprechend häufen sich nun auch Berichte, die genau das vorhersagen. Gerresheimer hat sich für den laufenden Turnus ein Umsatzwachstum von 5-10% und ein Plus im operativen Ergebnis von 6-11% zum Ziel gesetzt. Mit einem Wachstumsschub rechnet Gerresheimer allerdings erst in der zweiten Jahreshälfte. An der Börse ist dem MDAX-Wert zuletzt etwas die Puste ausgegangen. Die Analysten sind sich allerdings einig. Sie sehen Gerresheimer als Kauf und begründen dies auch mit der im Branchenvergleich günstigen Bewertung. Am 12. April, am Freitag, kommen dann die ersten Zahlen aus den USA. Branchenführer JP Morgan und die Konkurrentin Citigroup und Wells Fargo machen den Auftakt bei den Quartalszahlen der großen US-Banken. Am Montag und Dienstag darauf öffnen dann auch Goldman Sachs, Morgan Stanley und die Bank of America die Bücher. Die Bank of America hat sich bereits selbstbewusst zur Kapitalmarktaktivität geäußert. Diese werde im ersten Quartal zu einer Erlössteigerung von 10-15% beitragen. Das hat Finanzchef Alastair Borthwick Anfang März bereits auf einer Branchenkonferenz in New York prophezeit. Und auch der IPO-Markt hat sich mit dem Debüt von Reddit Ende März vorsichtig erholt. Das sorgt jetzt in der Branche ebenfalls für Optimismus. Besonders im Fokus steht die Beratung zu Fusionen und Übernahmen, nachdem auch die M&A-Aktivität in den ersten 3 Monaten wieder angezogen hat. Und davon profitiert besonders Goldman Sachs. Die Bank ist bei den Gebühreneinnahmen aus der M&A-Beratung global führend und JP Morgan liegt mit Blick auf das gesamte Investmentbanking vorn. Allerdings müssen die US-Großbanken auch mit negativen Effekten leben. Es gibt abflachende Nettozinserträge, steigende Kosten und eine verschlechterte Kreditqualität. Ab dem kommenden Jahr sollen dann auch deutlich striktere Kapitalvorgaben in Kraft treten. Auch darauf müssen die Banken sich vorbereiten. Analysten rechnen deshalb im Konsens damit, dass Häuser wie JP Morgan ihre Nettogewinne und die Eigenkapitalrendite im ersten Quartal noch moderat steigern dürften, dass es dann aber im weiteren Jahresverlauf bereits zu Rücksetzern kommen dürfte. Schauen wir noch kurz auf die weiteren Termine. Da startet die Woche bereits am Sonntag mit einem informellen Treffen der EU-Landwirtschaftsminister im belgischen Genk. Das wird bis Dienstag dauern. Und am Dienstag beginnt dann die 3. Runde der Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe. Der Mittwoch ist ein Börsenfeiertag in Singapur. Dort wird das Fest des Fastenbrechens gefeiert. Und in Deutschland lädt die IG Metall zur bundesweiten Halbleiterkonferenz in Dresden. Die Friedrich-Naumann-Stiftung präsentiert die Studie Die Schuldenbremse, ein Garant für nachhaltige Haushaltspolitik. Und in den USA legt die Notenbank Federal Reserve am Mittwoch das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 19. und 20. März vor. Außerdem, wie schon gehört, empfängt US-Präsident Joe Biden den japanischen Premierminister Fumio Kishida im Weißen Haus. Außerdem gibt es am Mittwoch einen Zinsentscheid der Bank of Canada und einen Zinsentscheid der ungarischen Nationalbank. Am Donnerstag findet dann in Berlin der 15. Wohnungsbautag statt. In Rostock läuft der 19. Lieferantentag des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik. Und wie bereits besprochen, der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank wird erwartet. Die Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde beginnt voraussichtlich um 14.45 Uhr. Am Freitag legt dann die Internationale Energieagentur in Paris den Monatsbericht zum Ölmarkt für den Monat März vor und die OPEC veröffentlicht in Wien den Monatsbericht zum Ölmarkt für März. Außerdem gibt es zum Wochenausklang frische Ratingergebnisse von Fitch für Slowenien und von Standard & Poor's kommen Ratingergebnisse für Rumänien und Tschechien. Weitere Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft sowie die Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und auf welche Personen ist in der kommenden Woche zu achten? Stefan Boujnah, der CEO bei Euronext, wird am Donnerstag 60 Jahre alt. Er startete seine Karriere als Wirtschaftsanwalt bei Freshfields und war unter anderem mehrere Jahre für die Deutsche Bank tätig. Dort verantwortete er das Investmentbanking in Frankreich. Franz Gasselsberger, Generaldirektor der Österreichischen Oberbank, wird am Freitag 65 Jahre alt. Er ist auch Vizepräsident des Verbandes österreichischer Banken und Bankiers, Mitglied im Vorstand der Vereinigung der österreichischen Industrie und er ist Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Oberösterreich. Aktuelle Geburtstage, Personalien und Sesselwechsel finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. In der kommenden Woche gibt es natürlich auch wieder einige Gedenktage zu beachten. Am Sonntag ist Weltgesundheitstag. Das ist ein weltweiter Aktionstag der Weltgesundheitsorganisation WHO. Der wird bereits seit 1954 jährlich am 7. April begangen. Und in diesem Jahr steht er unter dem Motto Meine Gesundheit, mein Recht. Der kommende Freitag ist dann der internationale Tag der bemannten Raumfahrt, in Russland auch bekannt als Tag der Kosmonauten. Und der erinnert an den ersten bemannten Flug in den Weltraum durch Juri Gagarin am 12. April 1961 und 20 Jahre später, am 12. April 1981, fand dann der erste Space Shuttle Flug statt. Sollten Sie in Nordamerika unterwegs sein, lohnt sich übrigens auch am Montag bereits der Blick in den Himmel. Am 8. April gibt es dort eine totale Sonnenfinsternis zu bestaunen. Mit Blick auf die Börsenzeitung noch der Hinweis, die erscheint am morgigen Samstag, den 6. April, mit der Sonderbeilage Corporate Banking und am Dienstag kommt dann das Schwerpunktthema Rendite. Am Mittwoch gibt es eine Sonderbeilage Wirtschaftsraum Nordrhein-Westfalen und natürlich in der Sonnabendausgabe immer auch die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. In der aktuellen Episode unseres ESG-Podcasts Nachhaltiges Investieren spreche ich dieses Mal mit einem Gast, der eine Bewertungsmethode für nachhaltige Assets entwickelt hat, die subjektive Kriterien weitgehend aus der Bewertung ausschließen soll. Wie das funktioniert, hören Sie in der aktuellen Episode. Ich freue mich, wenn Sie mal reinhören. Die wichtigsten Links stehen wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Das war die Vorschau auf die nächste 15. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Ich wünsche Ihnen alles Gute, ein schönes Wochenende, hoffentlich viel Sonne und wir hören uns dann hier am nächsten Freitag wieder. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.